Ja, auch ich möchte euch ganz herzlich grüßen. Wie ihr schon mitbekommen habt, ist Jörg leider verhindert, hier zu sein. Lasst uns für ihn beten, dass er wieder bald gesund wird. Es ist jetzt so kurz vor Jahresende und es sind noch so einige Sachen, die hier laufen müssen. Und ja, es wäre schön, wenn unser Pastor voll dabei sein könnte. So, hier werden noch. Ja, ich bleibe in Sprüche, ja. Aber das will ich euch auch gleich sagen. Ja, ihr dürft schon anfangen zu blättern. Es ist Sprüche Kapitel 6. Wir machen einfach weiter. Und das Interessante ist ja, dass wenn man so kontinuierlich an einem Text bleibt, dass man dann auch wirklich die Themen abdeckt, die gerade hier in der Bibel verzeichnet sind. Und auch Themen, die einem ab und zu nicht so gefallen, wo man nicht so gerne drüber sprechen möchte. Ist man gezwungen, sich Gedanken zu machen, darüber nachzudenken. Und gerade in Kapitel 6 werden solche Themen angesprochen. Und wir schauen uns das an. Lasst uns einfach da hineingehen und lasst uns hören, was Gott uns da sagen möchte. Wir haben gerade gesungen, dass Gott ein guter Vater ist. Ein Vater, er belehrt auch die Kinder. Ein Vater ist nicht nur da, um zu sagen, ich bin Vater, sondern damit gehen auch bestimmte Verantwortung mit. Und doch gerade in der Erziehung der Kinder, in der Weitergabe von Wahrheiten, ist der Vater so verantwortlich. Und unser Vater ist verantwortlich für uns. Er nennt sich nicht nur Vater, er lässt sich nicht nur nennen, aber Vater. Er ist auch jemand, der uns unterweist. Auch jemand, der uns Wahrheiten sagt und ab und zu auch sie sehr deutlich zu uns sagen muss. Wir haben schon das letzte Mal uns angeschaut, am Anfang von Kapitel 6, wo es um Bürgschaften geht. Wenn Menschen Bürgschaften übernehmen für andere, und so sich in Bindungen hineinbegeben. Und der Vater, der sagt uns, es ist nicht gut, Bindungen einzugehen. Weil diese Bindungen, die können auch nach hinten losgehen. Die können auch irgendwo auf einmal, ja, uns etwas kosten. Und ich muss das letzte Mal auch so einiges lernen. Und ja, man versucht ab und zu Leuten zu helfen, aber dann sagt Gott, mach es doch so, dass du frei bist von Bindungen. Binde nicht Leute an dich, indem du ihnen hilfst, indem du in Bürgschaften trittst, indem du ihnen etwas gibst und dann von ihnen zurück was erwartest. Mach dich frei davon. Versuche nicht, Bindungen aufzubauen oder dich in Bindungen hineinführen zu lassen. Beides ist, wie gesagt, schwierig oder kann schwierig werden. Und hier Salomo, der in seiner Weisheit hier zu seinem Sohn redet, und ich sehe es auch schon so, dass diese Worte, die uns hier gesagt sind, auch Worte des Vaters an uns sind. Und wir haben es auch jetzt mal gehört. Und Salomo sagt hier, reiß dich los, da du in deines Nächsten Hand gekommen bist. Geh unverzüglich hin und bestürme deinen Nächsten. Lass es dir auf eine lange Bank entweder so geschoben sein. Wenn du dich auf etwas eingelassen hast, versuch es doch möglichst schnell zu klären. Nicht, dass Bindungen entstehen. Nicht, dass Leute gebunden werden. Versuche, die Menschen frei zu setzen. Das Evangelium setzt uns frei. Das Evangelium macht uns frei. Gerade auch von Bindungen. Und wir tun gut daran, wenn wir diese Freiheit auch so leben. Und dass, wenn wir etwas anderen geben, dass wir es freizügig geben, ohne dass irgendwelche Bindungen entstehen. Das müssen wir lernen. Es ist nicht natürlich zu dem natürlichen Menschen. Es ist nicht etwas, was wir von uns aus gerne so tun. Wir möchten schon unser Geld zurückhaben. Wir möchten schon, dass, wenn wir eine Bürgschaft eingegangen sind, dass wir nicht dann belastet werden. Es ist dann schon wünschenswert, wenn die Person, für die wir gebürgt haben, auch die Dinge erfüllen, wie sie sein sollten. Aber Gott sagt uns, sei frei. Du bist beschenkt. Wenn es sein muss, beschenke andere. Du darfst andere beschenken. Das war das letzte Mal so das Thema. Und der Vater spricht weiter zu uns. Und das Wort, das hier jetzt kommt, ist für mich schon auch ein wenig hart. Man mag sich da immer wieder mit Ausreden da irgendwie arrangieren. Aber hier heißt es, und das sind jetzt die Verse, also Sprüche Kapitel 6 und die Verse 6 bis 11. Hier heißt es: Geh hin zur Ameise, du Fauler. Sieh ihre Wege an und werde weise. Sie, die keinen Anführer, Aufseher und Gebieter hat. Sie bereitet im Sommer ihr Brot, sammelt in der Ernte ihre Nahrung. Bis wann, du Fauler, willst du noch liegen? Wann willst du aufstehen von deinem Schlaf? Noch ein wenig Schlaf, noch ein wenig Schlummer, noch ein wenig Händchen falten, um auszuruhen. Und schon kommt wie ein Landstreicher deine Armut und dein Mangel wie ein unverschämter Mann. Tja, das ist das Wort, was jetzt folgt. Und ich weiß nicht, welcher Preacher so gerne über den Faulen redet, weil wenn man über die Faule redet, muss man ja auch zu sich reden. Und es ist immer so eine Sache, einen Menschen als faul zu bezeichnen, aber auf der anderen Seite auch ein Workaholiker zu werden. Beide Gefahren gibt's ja da. Man kann so, wie hier dieser eine beschriebene, so ein bisschen den Takt langsam angehen lassen, bloß nichts überstürzen. Man kann aber auch schon morgens früh voll reinhauen und den ganzen Tag von morgens um 6 bis abends um 22 Uhr voll durchmachen. Die arme Familie. Sie werden sich darüber freuen. Die Kinder kennen ihren Daddy gar nicht mehr, wissen gar nicht mehr, wie er aussieht, weil er nur noch in der Arbeit steckt. Beides ist da. Beides ist da. Beide Gefahren sind da. Und hier wird auf die Gefahr eingegangen, zunächst einmal zu dem Faulen. Aber ich will dieses ein wenig verschieben nach hinten. Ich will zuerst den ersten Teil betrachten. Hier heißt es: Geh hin zur Ameise. Interessant, dass hier Salomo so ein Beispiel nimmt, dass die Bibel oft so auch die Tiere als Beispiel heranzieht, ist ja nicht unbekannt. Wir haben auch schon hier in Sprüche Vergleiche mit Tieren gesehen in der letzten Vergangenheit. Ja, und dass Tiere auch zu Menschen reden, ist auch klar. Ich meine, dieser Hahn, der gekräht hat, als Petrus Jesus verleugnet hatte, war eine ziemlich klare Ansage an Petrus. Ich glaube, er hätte lieber am liebsten Herrn den Hals gekappt, dass er genau da krähen musste, als er auf Abwägen war. Aber es war eine klare Ansage für Petrus. Jesus sagte ihm, es war eine klare Ansage für Petrus. Ey, du hast versagt. Du hast missgebaut. Du hast deinen Herrn einfach verleugnet. Er ist rausgegangen und weinte bitterlich. Es war für ihn dieser Hahnenschrei war für ihn eine ganz klare Predigt. Mehr wahrscheinlich als eine Einstundenpredigt, die wir hier oft von der Kanzel halten. Dieses dreimal Krähen war für ihn, hat ihn umgehauen. Ja, Tiere können durchaus sprechen. Wir wissen auch von Tieren, die wirklich gesprochen haben. Der Biliam kann uns ein Lied davon singen. Und dieser Typ hat noch nicht mal gemerkt, dass ein Esel gerade zu ihm redet. Er versucht, ein Streitgespräch mit seinem Esel anzufangen. Ey, was ist das für ein Typ? Er fängt mit einem Esel an zu streiten. Ich meine, normalerweise, wenn man auf einmal einen Esel sprechen hört, müsste man schon ein bisschen verdutzt werden. Und ja, der Esel hat zu Biliam geredet. Deutliche Worte. Gott kann Tiere gebrauchen, um zu uns Menschen zu reden. Das wird jetzt alle Tierfreunde hier freuen, die ihre Hunde und Katzen, was weiß ich, haben. Gott kann diese Tiere auch gebrauchen, um zu euch zu reden. Genauso wie er hier Ameisen gebraucht, um auch zu seinem Sohn zu reden. Ameisen. Ich weiß nicht, wer von euch so ein Waldfreund ist. Ich weiß, Stefan mit seinen Kindern, die sind oft im Wald unterwegs. Ameisenhaufen. Habt ihr mal schon mal so einen Ameisenhaufen beobachtet? Da geht es aber ganz schön emsig zu. Da denkt man, dass die Erde sich bewegt. So viele, ich wollte gerade sagen Biester, aber es sind Tiere, die Gott geschaffen hat. Und Gott diese Tiere auch hier gebraucht, um zu diesem Mann zu reden, zu seinem Sohn zu reden. Geh hin zur Ameise. Und diese Ameisen, die sind ja so emsig, die sind dauernd beim Arbeiten. Man wird nicht oder kaum mal eine Ameise beobachten, die einfach nur so steht. Und einfach nur steht und steht und steht. Ich weiß nicht, ihr kennt doch bestimmt Spinnennetze. Da ist dann so eine Spinne irgendwo und die sitzt dort. Bei uns auf dem Klo in der Intermission haben wir an der Ecke so eine Spinne ab und zu sitzen. Und die sitzt da einfach und sitzt da. Man kommt in einen Tag da rein, den nächsten Tag, die ist immer noch auf der gleichen Stelle. So ist es nicht bei Ameisen. Die sind immer unterwegs. Da passiert immer was. Ich hatte mal in Indien mir so eine Kekstüte gekauft und die habe ich dann aufgemacht. Ja, und dann komme ich abends wieder zurück und dann denke ich, was ist denn das? Da bewegt sich einfach etwas auf diese Tüte zu und zwar so wie ein ganzer Strich und das geht dann da auch hoch. Da habe ich da reingeschaut, voller Ameisen. Ja, und du kannst da ein Brett dazwischen legen. Die werden trotzdem ihren Weg dahin finden, weil die sind dauernd in Bewegung. Und das ist hier auch beschrieben, die tun dauernd etwas. Die finden immer einen Weg. Auch ein Brett kann ihnen nicht hindern. Sie sind so emsig. Obwohl sie keinen Anführer haben, steht hier geschrieben, obwohl keiner da ist, der ihnen sagen muss, ja, ihr müsst unbedingt jetzt dahin gehen und mit einer Peitsche dahinter stehen und sie jagen. Es muss sie keiner jagen. Die Ameisen sind einfach unterwegs. Sie suchen sich Futter. Sie versuchen, ihr Bestes zu tun, sich über die Runden zu bringen. Und zwar geht es bei einer Ameise nie um sich selbst. Es geht immer um die Kolonie, um den Staat. Es geht immer darum, dass alle überleben. Sie tun so vieles, um damit ihre Kolonie weiter wachsen kann. Und was sie so alles aufrichten, diese Haufen, ja gut, wir denken, na ja, okay, dieser Haufen ist einen Meter hoch. Aber stellt euch vor, im Vergleich zu ihrer Größe, ist dieser Haufen, den sie da gebaut haben, wenn wir es vergleichen sollten, dann müssten die Pyramiden dreimal so hoch sein, um das zu erreichen, was die Ameisen so da aufbauen. Es sind riesengroße Apparate, die sie da hinstellen, im Vergleich zu ihren kleinen Wesen, die sie sind. Sie sind so emsig, sie sind so fleißig dabei. Sie geben ihr Äußerstes, damit diese Kolonie überlebt, damit sie wächst, damit sie größer wird. Und das können wir von den Ameisen lernen. Wir können von ihnen lernen, dass man emsig sein soll, dass man arbeiten soll, dass man produktiv ist, dass man vorangeht. Und das ist auch die erste Sache, die ich hier ansprechen möchte. Es geht ihnen nicht um sich selbst, es geht ihnen um die Kolonie. Und auch wenn sie keinen Anführer oder Aufseher haben, so haben sie doch ein klares Ziel. Ihr Ziel ist klar definiert. Sie möchten, dass ihre Kolonie wächst. Wir Brüder und Schwestern, wir sollten von diesen Ameisen lernen. Es sollte uns Mühe wert sein, dass die Gemeinde Christi wächst. Es sollte uns nicht egal sein, was so passiert, sondern wir sollten uns investieren in das Reich Gottes. Es geht um das Reich Gottes. Es geht um Christi Reich. Es geht darum, dass Menschen von Jesus hören. Und wir sollten uns dahin investieren, dass dieses Reich baut. Wir können nicht einfach nur so sitzen wie eine Spinne und warten, bis irgendwann mal etwas uns zufliegt. Natürlich kann eine Gemeinde so sein, dass sie einfach nur sagt, wir warten einfach mal ab. Mal schauen. Vielleicht bringt Jesus jemanden da rein, der hier vorbeiläuft und hier unsere Straße hier, die ist vielleicht nicht so für den Durchgangsverkehr geeignet. Okay, es kommen ab und zu Leute vorbei, aber ja, Herrenstraße ist nicht so der beliebteste Einkaufsstraße, wo man unbedingt durchgehen müsste, höchstens wenn man sein Auto irgendwo hier geparkt hat. Wir dürfen rausgehen. Wir haben nächsten Samstag einen Einsatz. Lasst uns diese Möglichkeiten wahrnehmen, hinauszugehen, zu sagen, ja, ich will meine Zeit investieren in das Reich Gottes. Ich möchte so emsig sein, ja, wie diese Ameisen, die immer nur laufen. Die bleiben nur stehen, wenn sie gerade Futter aufladen, um das hineinzutragen. Sie werden nicht einfach stehen bleiben, einfach nur so, um zu schauen, was passiert denn jetzt gerade hier. Sie sind immer unterwegs. Lasst uns unterwegs für Jesus sein. Lasst uns unsere Zeit investieren, um Zeugnis zu geben. Lasst uns wirklich bestrebt sein, unseren Weg mit dem Herrn zu gehen. Und da muss man auch immer wieder, ja, man muss sich immer wieder neu motivieren zu sagen, Jesus, ich will dir folgen. Ich will deinen Willen tun. Ich möchte nicht einfach nur ein Gegenstand sein, das irgendwo in einem Schuppen verrottet. Ich möchte brauchbar in deiner Hand sein. Ich möchte für andere da sein. Lass uns um unsere Familien kümmern. Lass uns schauen, dass unsere Gemeinden wachsen, dass es in unseren Gemeinden gut geht, dass sich Menschen hier wohlfühlen. Das sind alles Dinge, die wir von den Ameisen so lernen können, weil Ameise alleine wirst du sehr selten finden. Die sind immer zusammen irgendwie unterwegs. Und wenn eine Ameise alleine irgendwo unterwegs ist, dann ist sie auf Erkundungsfahrt, um etwas zu finden, damit dann es wieder von allen anderen abgeholt wird. Das ist mein erster Punkt. Es geht um das Reich Gottes. Es geht um die Kolonie. Es geht darum, dass die Gemeinde Gottes einen stärkeren Einfluss hier in unserer Welt hat. Und sie sind nicht nur so emsig, sondern sie sind auch hartnäckig. Ich weiß nicht, ob du Ameisen in deinem Garten magst, wenn sie dann ihre Dinger dahin bauen und dann überall herumlaufen. Viele verwenden dann irgendwelche Gifte, Ameisengifte und versuchen dann zu streuen. Die Dinger, die kriegt man ja nicht weg. Weil sobald sie eine Sache überlebt haben, bauen sie von einer anderen Stelle wieder eine neue Kolonie auf. Die versuchen, ihre Eier zu retten, sie versuchen, neu wieder ihre Existenz aufzubauen. Die geben nicht auf. Die sagen nicht, okay, man mag uns hier nicht, streuen hier Gift, dann, okay, wir geben es auf. Nein, das tun sie nicht. Sie bauen wieder ein neues Loch irgendwo und wieder versuchen sie, ihre Kolonie aufzubauen. Sie sind da wirklich sehr hartnäckig. Wir sind auch sehr oft Schwierigkeiten ausgesetzt. Auf uns wird auch Gift gestreut, sozusagen. Man versucht, das Christentum lächerlich zu machen. Man versucht alles Mögliche, um die Ausbreitung des Evangeliums zu verhindern. Es gibt Staaten, in denen das Evangelisieren verboten ist. Es gibt Staaten, wo Christen verfolgt werden. Geben wir auf, wenn solche Schwierigkeiten kommen? Sagen wir, man mag uns ja nicht, okay, wir sind ja gerettet, wir haben ja das Heil. Lass uns das einfach aufgeben. Nein, nicht aufgeben. Lass das von Ameisen lernen. Wir geben nicht auf. Wir knicken nicht ein. Wir versuchen wieder neu Ansatz zu finden. Wir stehen wieder auf. Wir machen den Staub von unseren Kleidern runter und bauen weiter. Denk doch an Apostel Paulus. Er wurde gesteinigt und man dachte, er wäre tot, wurde er rausgeschleppt. Da steht er auf, macht den Staub von sich weg und geht in die nächste Stadt, um das Evangelium dort hineinzutragen. Lass uns solche Menschen sein. Lass es uns nicht unterkriegen, wenn Leute über uns schimpfen oder verleumden. Egal. Lass uns das Evangelium weitertragen. Wir haben die beste Botschaft, die diese Welt hören kann. Auch wenn sie oft sie nicht hören will, weil sie verblendet sind von dem Geist dieser Welt. Aber wir haben die beste Botschaft. Wir haben die Botschaft des Evangeliums, die nicht nur für ein besseres Leben hier auf dieser Erde sorgt, sondern für die Ewigkeit da ist. Wir haben ein Heil, was diese Welt nicht verstehen und nicht kennt, nicht verstehen kann und nicht kennt. Lasst uns immer wieder aufstehen. Lasst uns immer neu den Ansatz finden, das Evangelium weiterzutragen. Lasst uns da nicht schlapp machen, nur weil andere das nicht mögen, was wir gerade tun. Wenn wir nächsten Samstag da in der Stadt sind, wird es sicherlich Leute geben, die vorbeilaufen oder vielleicht auch denken, ach, diese bekloppten Christen, wird es bestimmt geben. Es wird welche geben, die kommen und diskutieren und versuchen, uns klarzumachen, wie falsch wir liegen. Aber wir lassen uns doch damit nicht kleinkriegen. Wir wissen, dass es so sein wird. Jesus wurde verfolgt. Die Gemeinde wurde verfolgt. Aber die Gemeinde ist gewachsen und die Gemeinde wächst heute. Und lass uns unser alles, was wir haben, investieren, damit die Gemeinde wächst. Lass uns diesen Blick für Jesus haben. Lass uns das aus Liebe tun. Ich möchte jetzt nicht mit der Peitsche hier stehen und sagen, lasst uns. Wir tun das doch, weil er uns zuerst geliebt hat. In 1. Johannes, da heißt es, wir lieben, weil er uns zuerst geliebt hat. Wir tun das, weil er doch zuerst sich für uns hingegeben hat. Er hat alles gegeben. Er hat sein Leben gegeben. Lasst uns von Jesus da auch lernen. Und die dritte Sache, die Ameisen sind nicht nur produktiv und emsig und hartnäckig, sie arbeiten oder funktionieren in perfekter Harmonie. Das habe ich mir jetzt nicht selber, das ist nicht mein Mist, was auf meinem Mist gewachsen ist. Das habe ich gelesen, dass Ameisen niemals miteinander kämpfen. Die arbeiten miteinander in Harmonie. Wenn sie kämpfen, dann kämpfen sie gegen Eindringlinge. Da tun sie sich sehr schnell zusammen, um gegen Eindringlinge zu kämpfen. Wenn du so deinen Fuß ein bisschen in diesen Ameisenhaufen so dran machst, da hast du gleich wahrscheinlich Hunderte auf deinem Schuh drauf, die dann mit aller Macht versuchen, dich zu kneifen und dich zu vertreiben. Wenn sie kämpfen, dann kämpfen sie zusammen gegen einen Feind. Aber sie kämpfen nicht miteinander. Miteinander arbeiten sie in Harmonie zusammen. Lass uns von diesen Ameisen lernen, in Harmonie zu leben. Füreinander da zu sein. Das Evangelium sagt das uns immer wieder, dass wir füreinander da sind. Wir sind Gemeinde. Wir sind nicht Einzelgänger, wir sind nicht Einzelkämpfer, wir sind Gemeinde, wir sind füreinander da. Wenn wir hier Gebet haben, wenn wir im Café uns treffen, da sind wir einfach füreinander da. Da möchten wir einander helfen. Wir beten füreinander. Alles hat uns heute gerade eine Not weitergegeben. Wir beten dafür. Zusammen stehen wir dafür ein, damit diese Projekte, die da sind, wo Ameisen ausschwärmen, um zu helfen. Wir beten, dass das unter Gottes Segen und Gelingen stehen möge. Sich gegenseitig ermutigen, die Last der anderen zu tragen. So erfüllen wir den Auftrag Christi. Und genauso wie diese Ameisen dieses Ziel hat, die Ameisen das Ziel haben, Kolonien weiter aufzubauen. Lasst uns unser Möglichstes geben, damit der Leib Christi aufgebaut wird. In vielen verschiedenen Gemeinden. Aber das Reich Christi wächst. Lasst uns unser Leben so investieren und so einsetzen, dass das passieren möge. Also das Erste, was wir hier lernen, geh hin zur Ameise. Sieh ihre Wege an und werde weise. Sieh, die keinen Anführer, Aufseher und Gebieter hat. Sie bereitet im Sommer ihr Brot, sammelt in der Ernte ihre Nahrung. Das ist das, was die Ameisen tun. Das ist das, was sie, ich weiß gar nicht, so eine Ameise, die so klein ist, wie viel Hirnmasse da sein muss. Aber die reicht aus, damit sie das alles so auf dem Schirm hat. Dass sie zusammen so arbeiten. Gott hat uns viel mehr hier in unseren Kopf hineingegeben. Lass uns das auch gebrauchen zu dem Zweck, dass das Reich Gottes wachsen möge. Aber hier heißt es dann, und das ist jetzt die etwas negativere Seite, geh hin zur Ameise, du Fauler. Hier werden anscheinend Leute angesprochen, die halt ihre Zeit irgendwie anders verbringen. Und anscheinend gibt es solche Leute, die gerne so nicht unbedingt so die emsigsten sind. Ich gehöre auch dazu, leider. Ja. Lerne von der Ameise, du Fauler. Was sind die Eigenschaften der Faulheit? Meistens ist jemand, der faul ist, nicht der Meinung, dass er faul ist. Er glaubt, dass er nicht faul ist. Und er hat ausreichend Begründungen und Entschuldigungen, um sein Verhalten zu rechtfertigen. In Sprüche spricht sehr viel über die Faulen. Ich weiß auch nicht, wieso Sprüche so viel darüber spricht. Dieses Thema wird uns immer wieder begegnen in der Zukunft, und ich muss das jetzt ein bisschen auch schon vorausnehmen. In Sprüche 26, Vers 16. Der Faule ist in seinen Augen weiser als sieben, die verständig antworten. Der Faule meint, dass er im Rechten ist. Ja. Und dann ein weiterer Vers, das ist auch sehr interessant, Sprüche 22, Vers 13. Der Faule sagt, ein Löwe ist draußen, mitten auf den Plätzen könnte ich getötet werden. Nein, ich gehe nicht raus. Es ist doch viel zu gefährlich, rauszugehen. Ich bleibe lieber drinnen. Hier ist es gemütlich. Man könnte heute vielleicht sagen, oh, es ist so kalt draußen, ich könnte draußen erfrieren. Ich bleibe zu Hause. Ich gehe nicht in den Gottesdienst. Ich gehe nicht in nächsten Samstag Einsatz in der Stadt. Es könnte kalt sein. Mir könnte kalt werden. Ich gehe lieber nicht auf den Einsatz, weil ja, es ist ja draußen kalt. Und ich könnte ja auch so vieles andere lieber machen, als jetzt mich da hinein zu investieren. Aber diese Ausreden sind, wie gesagt, Ausreden. Das sind Entschuldigungen, die wir uns oft zurechtlegen, um bestimmte Sachen nicht zu machen. Entschuldigungen, um einfach mal zu Hause zu bleiben. Ja, es ist ab und zu gut, mal sich auszuspannen. Das sehe ich auch so. Man braucht auch Zeiten, sich auszuspannen. Aber wenn dieses Ausspannen unser Dauerzustand wird, dann ist es ein bisschen traurig. Und Entschuldigungen können ja auch sein, ich hatte einen langen Tag, es wird später Zeit geben, mich mit dem Herrn zu beschäftigen. Und ja, dann haben wir halt keine Zeit für den Herrn. Dann haben wir einfach keine Zeit, die Bibel zu lesen. Und ich spreche aus eigener Erfahrung. Ja, es gibt Zeiten, wo ich auch so denke, ah, bist heute müde. Mach das nicht. Aber wir berauben eigentlich uns selbst. Wir nehmen von uns das, was gut ist, einfach weg. Und man wird zu einem Faulpelz durch kleine Zugeständnisse, die man sich so macht. Man wird das nicht von einem Tag zum anderen heute voll aktiv und dann auf einmal ein Stopp und jetzt mache ich gar nichts mehr. Es ist meistens so, dass man dann das so macht, wie es hier geschrieben steht. Noch ein wenig Schlaf, noch ein wenig Schlummer, noch ein wenig Hände falten, um auszuruhen. Ja, heute habe ich mal keine Lust, ja, ich kann noch mal 5 Minuten im Bett bleiben oder noch 10 Minuten im Bett bleiben. Okay, meine stille Zeit geht dann flöten. Aber ich bin so müde. Aber es sind so Kleinigkeiten, die uns dann so dahin bringen, dass wir auf einmal wenig Zeit mit dem Herrn haben. Und dann müssen wir zur Ameise, dann müssen wir lernen, uns die Zeit richtig einzuteilen. Die Ameisen haben auch ihre Zeit, wo sie ruhen. Aber lass uns nicht den Tag verpennen. Lass uns nicht einfach so in den Tag hineinleben. Jemand, der in die Faulheit neigt, er schätzt die Bedeutung von Zeit und Jahreszeiten nicht richtig ein. Es heißt ja auch, es heißt in in Sprüche 20, Vers 4. Im Winter pflückt der Faule nicht. Sucht er zur Erntezeit, dann ist nichts da. Also, wenn man sagt, okay, es ist jetzt die Felder sind alle abgemäht oder sind die Früchte oder das Gemüse ist rausgeholt. Ja, aber ich habe keine Lust, den Garten zu graben. Gut, wir müssen das in unserer Zeit auch gar nicht so richtig, aber bei meinen Eltern ist es immer noch so, dass sie immer noch ein kleines Stückchen Land haben. Mein Vater mit über 80, der immer noch dann genau weiß, okay, jetzt ist die Zeit, um den Garten umzugraben. Damit im nächsten Jahr Ertrag wieder da ist, muss was gemacht werden. Aber es heißt hier, der Faule, der macht das nichts. Der erkennt nicht die Wichtigkeit, das jetzt zu machen. Dass jetzt die Zeit ist, zu pflügen. Später ist keine Zeit mehr dazu. Wenn dann gepflanzt werden muss, wenn ich dann erst anfange, den Garten umzugraben, dann ist es so spät. Ein Fauler erkennt einfach nicht die Zeit. Und so ist dann zur Erntezeit, und damals war es ja eine Landwirtschaftskultur, da ist auf einmal nichts zu essen da. Und dann spürt es der Magen. Und dann sagen wir, warum tut denn Gott jetzt nichts? Warum hilft er mir nicht? Warum segnet er mich nicht? Warum muss ich jetzt leiden? Warum geht es mir jetzt gerade so dreckig? Tja, vielleicht habe ich das Pflügen verpasst. Vielleicht habe ich das Sehen verpasst. Und dann habe ich eben nichts. Lass uns die Zeit gut ausnutzen, lass uns die Zeit erkennen. Und gerade wir leben in einer Zeit, die als Endzeit bezeichnet wird. Lasst uns die Zeit nicht verpassen. Lasst uns die Zeit ausnutzen. Es heißt von Apostel Paulus, dass wir die Zeit ausnutzen sollen, weil es eine böse Zeit ist. Lasst uns da nicht diese Zeit verpennen. Nur was eine böse Zeit ist, lasst uns diese Zeit nutzen für das Reich Gottes. Jemand, der faul ist, der liebt den Schlaf. Es ist so ein schönes Wort wieder aus Sprüche 26, Vers 14. Die Tür dreht sich in ihrer Angel und der Faule auf seinem Bett. Ein schönes Bild. Die Tür, die quietscht so in der Angel herum, die dreht sich da und der Faule dreht sich in seinem Bett um. Ja, Salomo hat schon wirklich Weisheit gehabt, Dinge auszudrücken. Oder aus Sprüche 19, Vers 15. Trägheit wirft sich in einen tiefen Schlaf und eine untätige Seele wird Hunger leiden, was wir ja schon vorher gesagt haben. Oder jetzt gerade hier in unserem Schriftstelle, die wir betrachten. Bis wann, du Fauler, wirst du noch liegen? Wann wirst du aufstehen von deinem Schlaf? Wann wirst du die Zeit nutzen? Und das Schlaf kann so ein Mittel zur Flucht sein. Man versucht, die Verantwortung nicht wahrzunehmen, die man wahrnehmen sollte. Die Eltern nehmen ihre Verantwortung gegenüber den Kindern nicht wahr, gegenüber dem Ehepartner nicht wahr. Man ist zu müde dazu. Es gibt so viele Wege, um Verantwortung zu vermeiden. Und ab und zu kann es auch die Arbeit sein, dass man auf der Arbeit zu lange steckt und keine Zeit mehr für die Familie hat. Auch das kann ein Zeichen der Faulheit sein. Ein Zeichen, wo wir Verantwortung vor uns wegschieben. Und Gott möchte, dass wir Verantwortung übernehmen. Gott möchte, dass wir es lernen, in Verantwortung zu leben. Dass wir Verantwortung tragen. Ein Fauler versäumt, die Aufgaben zu erledigen, die er tun sollte. auch wiederum in Sprüche 24, Vers 30 bis 31, da heißt es, ich ging vorbei am Feld des Faulpelzes, das ist eine andere Übersetzung, und am Weinberg des Menschen, dem es am Verstand mangelt. Und siehe, er war völlig mit Disteln bewachsen. Seine Oberfläche war mit Brennnesseln bedeckt und seine Steinmauer war niedergerissen. Ja, die Aufgaben, die wichtig sind, die Mauern zu bauen, sich gegenüber dem Richtigen abzuschotten, das Unkraut rauszureißen, was die gute Frucht zu erdrücken droht, das wurde nicht zur rechten Zeit wahrgenommen. Und dann sieht der Garten so aus, ja, wie bei mir in meinem Garten, wo eigentlich nichts mehr vom Rasen zu sehen ist, nur noch irgendwie Moos und irgendwelche andere Pflanzen, die eigentlich dahin gehören. Ja, man muss aufpassen, Dinge nicht zu versäumen. Okay, ich kann sagen, mein bisschen Garten da ist mir doch egal. Das ist nicht meine Hauptaufgabe. Aber wir müssen aufpassen, dass wir unsere Aufgaben erfüllen. Die Aufgaben, die wir bekommen haben, die Gott uns anvertraut hat. Dass wir diese Aufgaben wahrnehmen. Dass wir da nicht lax werden. Dass wir da nicht das auf die lange Bank schieben. Ich glaube, ich muss jetzt aufhören. Ich habe ja noch so viele Verse niedergeschrieben. Aber ich werde das jetzt einfach so aufgeben. Es ist gefährlich, faul zu werden. Es ist gefährlich, weil auch Jesus das sagt, dass es gefährlich ist. Und ich lese mal aus Offenbarung 3, 15 bis 17. Und da spricht Jesus zu der Gemeinde in Laodicea: Ich kenne deine Werke, dass du weder kalt noch heiß bist. Ach, dass du kalt oder heiß wärst. Also, weil du lau bist und weder heiß noch kalt, werde ich dich ausspeien aus meinem Munde. Weil du sagst, ich bin reich geworden und brauche nichts. Und nicht weißt, dass du der Elende und bemitleidenswert und arm und blind und bloß bist. Hier ist eine Gemeinde, die lau geworden ist, die nicht mehr emsig dabei ist, sondern die Dinge nur noch so tut, nur noch so Christen sind. Nicht wirklich brennend, aber auch nicht ganz kalt, aber irgendwie so versuchen mitzuschwimmen und denken, dass sie gute Christen wären, dass sie tolerante Christen wären. Und Jesus sagt, ey, ihr seid blind, ihr seid bloß, ihr seid arm, ihr seid bemitleidenswert, weil ihr nur noch irgendwie so lebt. Es ist keine Klarheit in eurem Wandel. Es ist keine klare Emsigkeit zu sehen. Ihr macht nur noch Sachen irgendwie so. Oder durch die Faulheit verlieren wir auch sehr oft die Leidenschaft und werden selbstgefällig. Und auch da aus den Sendschreiben, und zwar aus Offenbarung 2, die Verse 2 bis 5, das ist jetzt an Ephesus. Und hier heißt es auch wieder, und Jesus ist derjenige, der das alles sieht. Er ist jemand, der sieht, wie wir in unserem Herzen sind. Ob wir da emsig für ihn sind, ob wir für ihn wirken, ob wir für ihn unterwegs sind oder ob wir irgendwie lau geworden sind. Jesus sieht das. Er sagt, ich kenne deine Werke. Das sagt er auch hier. Ich kenne deine Werke und deine Mühe und dein Ausharren. Und dass du Böse nicht ertragen kannst. Und du hast die geprüft, die sich Apostel nennen und es nicht sind. Und hast sie als Lügner befunden. Und du hast Ausharren und hast vieles getragen um meines Namens willen und bist nicht müde geworden. Aber ich habe gegen dich, dass du deine erste Liebe verloren hast. Denke nun daran, wovon du gefallen bist, und tue Buße und tue die ersten Werke. Wenn aber nicht, so komme ich zu dir und werde deinen Leuchter von seiner Stelle wegrücken, wenn du nicht Buße tust. Wiederum auch ein klares Wort, das Jesus hier zu dieser Gemeinde sagt in Ephesus. Eine Gemeinde, die durch Apostel Paulus gegründet war. Eine Gemeinde, die brennend für Jesus war. Und jetzt einige Jahre später, da tun sie nur noch Werke, gute Werke. Aber sie tun sie nicht aus Liebe. Sie haben nicht mehr die Leidenschaft, für Jesus zu leben, für ihn da zu sein, für ihn zu kämpfen. Sie lieben zwar Jesus, sie haben auch noch viel Weisheit, viel Verständnis, was richtig ist, was falsch ist. Aber die Liebe fehlt. Und Geschwister, ich möchte euch ermutigen, lasst uns Menschen sein, die sich nicht zur Faulheit hineinreißen lassen, die nicht den Weg gehen, wo sie selbstgefällig werden. Lasst uns Menschen sein, die brennend für Jesus sind. Lass uns das von den Ameisen lernen. Diese kleinen Tierchen, Insekten, die da herumkriechen. Lass uns das von denen lernen. Ich möchte noch ein paar Beispiele aus der Bibel dazu bringen. Ich muss jetzt ein paar Seiten überspringen. Die Thessalonicher. Apostel Paulus hat die Thessalonicher besucht. Er hat die Gemeinde mit gegründet. Aber da gab es anscheinend auch dieses Problem, dass einige ein bisschen so auch, ja nicht so richtig dabei waren, zu schauen, dass sie selber aktiv sind. Und das 1. Thessalonicher Kapitel 4, Vers 10. Und hier heißt es, das tut er ja auch gegen alle Brüder in ganz Mazedonien. Wir ermahnen euch aber, Brüder, reichlich zuzunehmen und eure Ehre darein zu setzen, still zu sein und eure eigenen Geschäfte zu tun, mit euren Händen zu arbeiten. So wie wir euch geboten haben, damit ihr anständig wandelt gegen die draußen und niemanden nötig habt. Hier ist auch so eine Ermahnung, zu arbeiten, den Geschäften nachzugehen. Anscheinend gab es Leute in der Thessalonicher Gemeinde, die das nicht so auf dem Schirm hatten. Und Paulus sagt hier deutlich, tut eure Geschäfte. Werdet nicht lax zu arbeiten. Wir sollen, Gott hat es geschaffen, damit wir arbeiten dürfen. Und das sehen wir auch schon gleich am Anfang der Bibel, dass Gott dem Menschen Aufgaben gegeben hat, dass er den Tieren Namen geben sollte. Er hatte Aufgaben im Garten Eden gehabt. Arbeit ist nicht der Fluch. Der Fluch ist dann durch die Sünde gekommen, dass Dornen und Disteln da sind und dass das Arbeiten schwer geworden ist. Aber das Arbeiten, das ist durchaus, Gott ist jemand, der arbeitet, der aktiv ist. Gott dreht nicht seine Däumchen. Er ist auch heute aktiv. Er arbeitet. Und er möchte auch, dass seine Kinder arbeiten. Und jetzt in 2. Thessalonicher Kapitel 3, ab Vers 6. Wir gebieten euch aber, Brüder, im Namen unseres Herrn Jesus Christus, dass ihr euch zurückzieht von jedem Bruder, der unordentlich und nicht nach der Überlieferung wandelt, und ihr die ihr von uns empfangen habt. Denn ihr selbst wisst, wie man uns nachahmen soll. denn wir haben unter euch nicht unordentlich gelebt, noch haben wir von jemandem Brot umsonst gegessen, sondern wir haben mit Mühe und Beschwerde Nacht und Tag gearbeitet, um keinem von euch beschwerlich zu fallen. Nicht, dass wir nicht das Recht dazu haben, sondern damit wir uns euch zum Vorbild geben, damit ihr uns nachahmt. Denn auch als wir bei euch waren, geboten wir euch dies: Wenn jemand nicht arbeiten will, soll er auch nicht essen. Denn wir hören, dass einige unter euch unordentlich wandeln, indem sie nicht arbeiten, sondern unnütze Dinge treiben. Das sagt Paulus hier zu einer Gemeinde, wo er war, und er sagt: Wir waren euch ein Vorbild, wir haben gearbeitet. Paulus selber sagt von sich, er war ein Zeltmacher. Er hat mit seinen eigenen Kräften Geld verdient. Er sagt auf einer anderen Stelle, in Apostelgeschichte 20, Vers 31, darum wacht und denkt daran, dass ich 3 Jahre lang Nacht und Tag nicht aufgehört habe, einem jeden unter Tränen zu ermahnen. Oder 1. Korinther 4, 12. Und mühen uns ab und arbeiten mit unseren eigenen Händen. Geschmäht segnen wir, verfolgt dulden wir. Paulus war jemand, der aktiv dabei war. Das Problem ist, wenn wir nicht im Werk Gottes arbeiten, dann tun wir sehr oft unnütze Dinge. Dann tun wir oft an dieser Stelle Dinge, die nicht gut sind. Und Paulus sagt, ihr sollt arbeiten. Es ist wichtig, dass ihr arbeitet, dass ihr wirklich auch euer eigenes Geld verdient. Klar, wenn jetzt jemand kommt und sagt, ja, aber ich bin arbeitslos. Im Reich Gottes ist nie jemand arbeitslos. Du magst vielleicht keine Arbeit jetzt in einem Betrieb haben, aber du kannst dich im Reich Gottes dennoch investieren. Im Reich Gottes werden wir nie arbeitslos sein. Und das sagt sogar, das sagt Jesus. Und damit will ich auch jetzt enden, weil unsere Zeit schon so fortgeschritten ist. In Matthäus Kapitel 9, ab Vers 35, da heißt es von Jesus: Und Jesus zog umher durch alle Städte und Dörfer und lehrte in ihren Synagogen und predigte das Evangelium des Reiches und heilte jede Krankheit und jedes Gebrechen. Als er aber die Volksmengen sah, wurde er innerlich bewegt über sie, weil sie erschöpft und verschmachtet waren, wie Schafe, die keinen Hirten haben. Dann sprach er zu, jetzt muss ich die richtige Seite finden, zu seinen Jüngern, glaube ich: Die Ernte ist groß, der Arbeiter sind aber wenige. Betet dann für den Herrn der Arbeiter, dass er Arbeiter sende in seine Ernte. Lass uns das tun. Lass uns von Jesus lernen. Lass uns sehen, welche Not da ist. Lass uns sehen, wo wir uns investieren können in das Reich Gottes. Es geht nicht darum, möglichst viel Knete zu machen. Darum geht das hier in dieser Sache gar nicht. Es geht darum, dass wir uns investieren in die richtige Sache. Und dass wir uns ganz besonders in das Reich Gottes investieren. Dass wir unser Leben dazu nutzen, dass Menschen von Jesus hören. Lass uns da nicht faul werden. Lass uns da nicht uns zurückziehen. Lass uns das von Jesus lernen. Und wir haben hier gesehen, wie Jesus durch die Dörfer und Städte gezogen ist. Wie er sich nicht die Zeit genommen hat, einfach sich hinzusetzen und zu sagen, naja, okay, es gibt zwar viel Arbeit. Er war so voller Erbarmen. Er konnte nicht. Paulus war so voller Erbarmen. Er sagt, es ist meine Pflicht, das Evangelium zu verkündigen. Ich kann nicht anders. Jesus konnte sich nicht ausruhen. Und er sagt zu seinen Jüngern, die Ernte ist groß, die Arbeiter aber sind wenige. Bittet nun den Herrn der Ernte, dass er Arbeiter aussende in seine Ernte. Lass uns das tun. Lass uns damit anfangen. Lass uns dafür beten, dass Gott Arbeiter aussendet. Und lass uns dann ganz leise fragen, vielleicht bin ich damit gemeint. Lass uns zusammen beten. Ja, Vater, danke dafür, dass wir dein Wort haben, dass du zu uns redest. Und danke, dass du möchtest, dass wir tätig in deinem Reich sind. Herr, du siehst diese großen Aufgaben, die vor uns liegen, die gerade auch die Welt vor uns, die am Sterben liegt, ist, Jesus, bitte hilf uns, dass wir die Menschen nicht übersehen. Bitte hilf, dass wir uns in dein Werk investieren, wo immer wir können. Herr, bitte schenke doch, dass wir von den Ameisen lernen, dass wir füreinander da sind, dass wir in Harmonie arbeiten, dass die Kolonie, dass dein Reich wächst. Bitte hilf, dass wir so leben, dass Menschen dich in uns sehen und dass wir attraktiv in unserem Lebenswandel für andere sind, dadurch, dass wir für dich wirksam sind. Wir bitten dich, dass du uns hilfst, segne du uns, schenke doch, dass dieses Wort, das du zu uns redest, uns nicht so hart vorkommt. Bitte hilf, dass wir es lernen, dass wir unser Leben für dich so hingeben, wie du dein Leben, wie du ja deinen Sohn für uns gegeben hast. Vater, hilf du, dass wir es so lernen. Und so segne du uns heute, segne uns beim Nachdenken. Hilf du, dass wir unser Leben neu überdenken, dass wir uns neu fragen, wo du uns haben möchtest, wie du uns haben möchtest und ob wir ein Teil von diesen Arbeitern sein dürfen, die in der Ernte tätig sind. Bitte segne du uns heute. Amen.